Okay, halt. Noch geht es nicht ganz los. Und eigentlich sollte heute auch ein ganz anderes Interview stattfinden, aber ich habe alles ein bisschen umgemodelt und eins, was ich bisher schon aufgenommen habe, vorverlegt. Und das hat nämlich einen Grund. Ariane de Melo, CA Sartoris, wirst du jetzt nachher gleich hier hören, sie hat ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Sie hat nämlich vor, zweisprachige Märchenbücher auf den Markt zu bringen. Und damit Märchen meine ich jetzt nicht nur Gebrüder Grimm, sondern es geht darum, zum Beispiel im ersten Falle brasilianische Märchen mit deutschen Übersetzung in einem Buch für Kinder aufzubereiten. Das heißt also, wenn hier gerade Kinder aufwachsen, deren Eltern aus unterschiedlichen Teilen der Welt stammen, gleichzeitig eben die Sprache eines ihrer Elternteile besser kennenlernen, die Märchen der Elternteile besser kennenlernen und das Ganze eben auch in der deutschen Sprache festigen kann. Und danach möchte sie auch noch genau einen Verlag für solche Bücher öffnen. Und das finde ich ganz cool und du wirst gleich noch hören, was für Projekte sie noch alles am Laufen hat. Also sie ist auch wirklich eine Tausendsasserin. Und jetzt auch wirklich nicht länger vor quatschen und einfach mal, jetzt geht es wirklich mit dem Interview los. Viel Spaß dabei. Sie ist überall aktiv. Sie ist immer aktiv. Sie macht wahnsinnig viel. Und zwar alles in den Bereichen, die sie liebt und versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Vor allem versucht sie damit genau das zu machen, was sie liebt. Und zwar in der Buchbranche unterwegs zu sein, Geschichten zu fördern, Ideen zu fördern. Und ich habe heute hier Ariane de Melo. Sie ist als Autorin auch als CA Sartoris unterwegs. Und ich freue mich ganz doll, mit ihr darüber zu sprechen. Und zwar, was kann man eigentlich machen, um sich das Schreiben zu finanzieren, um Teil dieser Buchbranche zu sein. Und deswegen, hallo Ariane, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Das ist ja ein spannendes Thema. Eine schöne Sache, was ihr macht.
Und schöne Sachen, die du machst.
Ja, schöne Sachen. ja, mein Gott, das sind andere Zeiten. Lass uns anders denken, sagen wir so.
Ja, ich glaube, dass immer noch, wenn wir davon sprechen, vom Schreiben leben, der Traum davon, vom Schreiben zu leben. Ich reg mich immer wieder drüber auf, aber ich möchte es gerne nochmal wiederholen, dass ich bei der Frankfurter Buchmesse bei einer Podiumsdiskussion dabei war, wo weitergetragen wurde, was von Robert Habeck gesagt wurde, dieses niemand hat ihnen versprochen, dass sie vom Schreiben leben können, als sie in diese Branche getreten sind. Nicht, also so im übertragenen Sinne, das ist nicht das wahrscheinlich nicht das ganz echte Zitat, aber so wurde es dort weitergetragen, deswegen gebe ich immer noch gerne noch die Quelle an. Aber jedenfalls, wenn es so ist, dann klingt das ziemlich frech. Aber wir können uns jetzt auch auf den Boden schmeißen und uns ärgern, dass die Kosten so hoch sind, dass wir so wenig verdienen und dass wir erst recht nicht über unsere Stundenlöhne reden, wenn wir Bücher schreiben. Oder wir gucken, wie wir es finanzieren und wie wir es versuchen zu stärken. Und du probierst ja wahnsinnig viel aus. Magst du mal erzählen, welche Projekte du alle nebenher laufen hast?
Ja, sehr, sehr gerne. Also dazu habe ich ja auch noch was zu sagen, was... Das hatte auch eine Einstellung gegen den Künstler. Wir mögen die Kunst, aber wir sind gegen den Künstler. Der Künstler ist ein Handlanger, der ist dafür da, uns zu dienen. Und wie er dann lebt, ist es ja völlig wurscht. Ich finde diese Narrative, also vor allem in Deutschland, wo Literatur ja halt so hochgeschrieben wurde und immer noch ist, auch wenn sich das jetzt ein bisschen shiftet, dass die Hochkultur und der arme Künstler. Von wegen! Also ich habe auch eine Familie, ich darf auch dafür verdienen. Und das ist dieses Künstler dürfen ja nicht geldorientiert sein und wie verboten. Das ist ein völliger Schwachsinn. Also die Leute sollen leben ja wovon? Und ich denke nur, nein, man kann Bücher verkaufen. Bücher, die gut sind, können auch Bestseller werden. Und das ist ja, also es ist alles literarisch Festfood und es ist ja alles kommerzielle Literatur. Ja, Literatur, die verkauft ist kommerziell, muss nicht schlecht sein, deswegen absolut nicht. Ich finde, das ist einfach nur eine Hochnäsigkeit und kein Dient, damit irgendwelche Status erhalten werden und nein.
Ich glaube, da sprichst du was an. Ich glaube, das ist total verankert. Darüber habe ich noch gar nicht so sehr nachgedacht. Dieses Erfolg macht die Kunst kaputt. Kunst entsteht durch Leiden. Dass wir das wirklich so dieses, also ich meine, so übertragen bekommen haben, dass gute Kunst halt dadurch entsteht von wegen, ja, das war aber auch jemand, der hat sehr gelitten. Deswegen ist die Kunst so gut.
Wir leiden genug. Ja. Wir sind Menschen. Das ist das Leben. Es ist hart für uns alle. Das beinhaltet schon. Das ist eine Welt von Kontrasten. Wenn du glücklich bist, hast du dann das Problem, dass andere Menschen dann von deinem Leben verschwinden, weil sie damit ein Problem haben, dass du glücklich bist. Und dann kriegst du Haters, weil du irgendwie Erfolg hast. Alles hat zwei Seiten. Also wir machen genug durch allein dafür, dass wir im Leben sind. Also Schwachsinn, Schwachsinn. Und ich bin sehr viel mit Akademikern zusammen, die auch diese Flagge haben. Ja, aber Künstler sollen auch davon leben können. Und das ist dann diese Idee, oh ja, aber Verlage dürfen ja Geld verdienen, die Autoren aber
Stimmt, ist
nicht.
ja
Aber
eigentlich
ja,
schon gut.
so, nein, nein, sorry, nein, funktioniert so nicht. Und nur weil man irgendwie, klar, du musst auch der Typ dafür sein. Ich sage ja nicht, oh, jeder Autor muss jetzt Unternehmer sein, das ist eine Typsache, aber die sind, sollen es ruhig auch so betrachten. Was nicht heißt, wenn ich meine Bücher schreibe, sind ja keine Kunst mehr, das ist eine Sache. Vermarkten und verkaufen ist eine andere Sache. Das sind zwei verschiedene Skillsets.
Genau, vielleicht muss man sich, wenn man unbedingt genauso da bleiben muss, sich jemanden mit ins Boot holen, der das für einen übernimmt. Denn sind wir
Richtig.
mal ehrlich, es kommt hier total wieder drauf an, was ist dein Ziel als Autor oder als Autorin.
So
Und wenn
ist
dein
es.
Ziel ist, du möchtest wirklich davon leben, du möchtest wirtschaftlichen Erfolg, auch wenn du es vielleicht nicht so bezeichnest, dann musst du aber etwas dafür tun, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Dann musst du Schreiben als Arbeit betrachten, auch wenn diese Arbeit Spaß machen kann. Dann musst du dein Buch, was eben ein Produkt ist, vermarkten. Und du musst gucken, wie du dich selbst als Marke aufbaust. Ich weiß, bei geschlossenem Pseudonym. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das aufzubauen. Es ist schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Aber trotzdem, du musst halt gucken. Eigentlich, wenn wir das Ziel haben, müssen wir unternehmerisch denken, auch wenn es keinen Spaß macht.
Ja, das ist so. Es ist nicht schön, aber eine Sache ist, da muss man sich davon trennen. Wenn ich schreibe, schreibe ich. Also der kreative Prozess, Rechercheprozess, Technikprozess, wie funktioniert? Schreiben, umschreiben, umschreiben, umschreiben bis zum Umfallen. Die Qualität des Textes, zum Lektor schicken, diskutieren, gucken, wie funktioniert es da? Das ist eine Arbeit, das ist die künstlerische Arbeit und da steckt das Herz dahinter. Und dann, okay, Buch ist fertig. Andere Seite, wie mache ich
Aber
das? Wie
da darf das
verkaufe ich
Herz
das?
auch
Ne?
drin stecken übrigens.
Ja, aber ja, nur anders. Ne? Man meinte,
Nur
das ist
anders,
das Herz,
genau.
nur anders. Man meinte, okay, das Herz steckt drin, weil das ist dieser Vorwurf, dass Schriftsteller, Autoren, die unternehmerisch denken, schlecht schreiben. Das ist so ein Bullshit. Weißt du? Und ich unterstütze das überhaupt nicht. Es ist eine Hochnäsigkeit und ich finde, dass viele Menschen in der Branche haben nicht mal ein Halbwissen, das ich habe. Technisch gesehen, akademisch gesehen. Na, nur wenn man irgendwie wirtschaftlich irgendwas geschafft hat, ist man noch lange kein Literat. Und manche schon. Na, ich sage ja nicht, dass es dem nicht so ist. Ich sage nur, es wird sehr viel von oben nach unten gespuckt. Aber wenn man so genau guckt, so wahr ist es ja alles auch nicht. Und ja, und wenn wir schon mal beim Thema sind, wie vom Schreiben leben, ich glaube daran, dass man allein von den Büchern leben kann. Das glaube ich schon. Man muss dann gucken, wie das funktioniert. Ich habe viele Ideen. Ich bin nicht nur Künstlerin, ich bin Unternehmerin. Und ich brenne auch für andere Sachen. Und dann dachte ich irgendwann, und das kam, aber es ist auch wichtig zu sagen, woher kam das? Das kam daher, dass ich Mutter bin, dass ich hier in Deutschland keine Hilfe habe, weil meine Familie nicht da ist. Ich habe keinen großen Freundeskreis. Ich kam dafür schon zu alt nach Deutschland, um jetzt einen engen Freundeskreis aufzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Heißt ja nicht, dass ich keine Freunde habe, aber das ist, na, in dem Sinn, wo man sagt, so, ich
Als
kann ja mein
Erwachsene
Kind
selbst
bei
ein
dir lassen,
Umzug
ist
innerhalb
sehr
von
schwer.
Deutschland,
Ja, es ist schwer.
also ich habe hier keinen Anschluss,
Ja,
seitdem wir
genau.
hergezogen sind.
Es ist echt schwer. Man denkt an, das ist es anders. Und Mutter. Über 30, mit deinem Track Record auf selbstständig arbeiten. Dir gibt keinen Job, der gut bezahlt. Es ist so. Da muss man ja auch unternehmerisch denken von der Sicht der Auftraggeber oder der Arbeitgeber. Diese Frau hat so viele Geschäfte laufen. Wenn sie die Kohle macht, ist sie weg. Also können wir sie nicht einstellen. Das verstehe ich aber auch. Aber das ist aber, das würde auch
Ja.
passieren. Es ist wahr, da kann man auch keinen Vorwurf machen. Und es sei denn, ich habe Selbstinteresse dran. Ich meine, ich mache jetzt Social Media für euch zum Beispiel und setze alles dran, was ich gelernt habe, was ich kann, weil ich ja mitwachse. Also ich habe auch Selbstinteresse dran. Ich meinte, da wachsen auch alle mit und ich kann meine Bücher mitvermarkten. Dann werde ich alles dafür tun und werde auch lange bleiben. Und das ist ja, ich bin schon zu alt, als dass ich formbar wäre. Und das weiß man. Das heißt, ich kriege einfach keine Jobs. Ich kriege einfach keinen Job, der gut bezahlt ist. Kriege ich nicht. Ich bin für Arbeitgebersicht ein großes Risiko. Ein großes Risiko. Ich bin auch nicht so aufgebaut worden in meinem Leben, auch nicht von meinen Eltern. Meine Eltern haben immer gesagt, du gehst zur Schule, du lernst was Und du bleibst flexibel. Immer wenn irgendwas zu lernen gibt, lernst du ein neues Skillset. Weil es kann ja sein, dass du den mal brauchst. Und es war auch so. Ich kam nach Deutschland und mein Gott, weil viele Jobs hatte ich schon. Ich war in der Redaktion. So bin ich übrigens Journalistin geworden. Ich war in Redaktionen, weil ich geschrieben habe. Da habe ich mir ein Portfolio aufgebaut. Dann bin ich ja Journalistin geworden. Ich habe Burritos verkauft. Ich habe Unterwäsche verkauft für Männer und für Frauen. Ich habe so viele Jobs. Meist habe ich im Einzelhandel gearbeitet, weil ich das gerne mag. Ich mag dieses Gefühl von Laden. Ich mag das. Du hast ein Store und Leute kommen rein. Du berätst mit den Leuten, lernst Leute kennen. War immer lustig. Ich fand das immer toll. Habe Klamotten verkauft und arbeite tatsächlich im Homeoffice seit 2012. Seit 2011 arbeite ich mit Social Media. Das ist ja, Herrgott, das ist ja mein ganzes Erwachsenenleben. Ich habe nichts anderes gemacht und arbeite im Homeoffice. Und hatte ich dann irgendwann einen Job, den ich richtig cool fand in Hamburg. Es war kurz bevor ich nach Berlin gezogen bin. Aber den Job hätte ich vom Mond aus machen können, wenn es dort Internet gegeben hätte. Ja? Und dann habe ich darum gebeten, Homeoffice zu machen. Und da hieß es, nö. Nö, das machen wir bei uns nicht und bla bla
Das war
bla.
vor der Pandemie, da hat man noch gesagt, nee, wir müssen immer da
Ich
drin bleiben.
wollte dort anrufen, dass das passiert ist. Ich habe so gelacht. Ich habe das so genossen.
Ja, es war
Das hat
sehr, sehr
richtig
unflexibel,
gehängt.
einiges, was hat man gemerkt. Da habe ich mit meinem Mann auch schon drüber gesprochen. Da gab es damals, nee, nee, nein. Ich so, du bist den ganzen Tag im Büro
Ja.
und sprichst über das Internet mit deinem Team, weil es nicht im
Genau.
Büro ist.
Richtig.
Warum geht es nicht zu Hause?
Ich hab geskypt mit meinem Kollegen, der gegenüber saß. Ich habe ihn gesehen und habe geskypt mit dem. Und ich denke, er könnte mir nicht weismachen, dass ich das von zu Hause nicht machen kann. Ja, aber das machen wir so nicht. Und pipapo. Und ich habe den Job gern behalten, aber in meinem Tempo. Und das war dann halt nicht möglich. Ich meinte, okay, dann peace out. Dann tschüss, dann bin ich nach Berlin gezogen.
Aber jetzt mal ganz kurz zu dem, was jetzt ist. Du hast ja gesagt, diese vielen Ideen, ich sag mal, dein persönlicher Store, was gehört denn zu den ganzen Projekten, die bei dir
Nee, aber
laufen?
das ist ja zur Vorgeschichte, ne? Aber
Ach
ich
so,
meine, das ist ja zur Vorgeschichte. Warum habe ich das Gefühl, ich muss das machen und jetzt vom Schreiben leben, weil ich schon so viel Erfahrung gemacht habe, obwohl es anders eigentlich sich nicht gelohnt hat, den Erfolg. Und deswegen sage ich, okay, dann nehme ich alles, was ich gelernt habe und mache selbst. Das ist dann zur Vorgeschichte. Der letzte Job war dann, junge Menschen, also ich habe nichts gegen jüngere Menschen. Ich finde, ihr seid toll. Ja, wirklich. Ihr
Wer
habt
weiß, wie
neue
viele hier
Möglichkeiten.
zuhören.
Nein, nein, ihr habt was Neues erfunden. Aber ich meine, irgendwelchen 25-Jährigen, die irgendwelche Millionen bekommen haben für ein Startup, Sachen, die ich als Mutter niemals bekommen würden, für den ich dann geschrieben habe als Ghostwriter, und gesagt habe, okay, ich mache dann mehr für euch, mache dann andere Sachen auch. Die nicht mal wussten, was ihr Geschäft war. Die hatten es ja nicht mal entschieden. Ich habe es Agentur genannt und dann guckt er mich an. Meinst du, wir sind eine Agentur? Aber es war eine Frage nach dem Motto, oh, ich habe mal nicht mal drüber nachgedacht, was wir eigentlich sind. Meinte er, ja, Verkauf. Ganz ehrlich, ich mache jetzt mein eigenes Ding, weil das ist ja, ich fühle mich dann verarscht. Und da war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe so viel aufgebaut gehabt. Warum ein Laden? Weil ich Läden mag. Ich komme aus dem Merchant. Mein Großvater hatte, ich bin im Läden aufgewachsen. Na, mein Großvater hatte einen Laden. Portugiesen sind halt so.
Die haben halt Läden.
Die haben Läden, die haben Läden. Es ist so. Opa war Portugiesisch, er hatte einen Laden. Ich bin im Laden aufgewachsen. Ich bin damit aufgewachsen, dass ich traden und Leuten Produkte verkaufe. Und ich dachte, okay, da irgendwann werde ich einen Laden haben. Was kann ich machen? Was funktioniert? Aber ich wollte, dass alles so funktioniert, dass es zusammenpasst, dass ich in meinem Element bleibe, weil ich so viele auf so vielen Tanzflächen war, aber die Musik gespielt hat, war nicht für mich. Weißt du, wie ich das meine? Ich
Ein
meine, ich
schönes
habe
Bild.
versucht,
Gefällt mir.
ich
Gefällt mir
habe
sprachlich sehr gut.
ich hab versucht, mich da rein zu versetzen, so viel mitzumachen und realistisch zu bleiben und das Richtige zu tun, vor allem für mein Kind. Und das Richtige hat mich echt in den Rücken gestochen. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, ich bin jetzt eine Träumerin. Nein, es hat sich nicht gelohnt. Es hat sich finanziell nicht gelohnt. Es hat sich energetisch nicht gelohnt. Ich konnte für mein Kind nicht da sein. Es hat mich mehr Geld gekostet, als es mir Geld gemacht hat. Also
Ich überlege gerade, wo ich neulich den Satz gehört habe, dieses von wegen, du kannst auch auf dem konservativen Weg scheitern. Also nur weil du den klassischen Weg gehst, heißt das nicht, dass er Erfolg verspricht.
Nein,
das zeigt dir sehr gut. Und warum dann nicht das machen, was man liebt? Und dann, wenn man gescheitert ist, hat man so viel mitgenommen. Außerdem, was heißt überhaupt scheitern, wenn wir wieder dabei? Aber dann hat man so viel gelernt, so viel mitgenommen. Egal, wohin man geht, man hat auf alle Fälle, liegt nicht irgendwann da, als hoffentlich sehr, sehr, sehr alter Mensch und sagt, hätte ich mal.
Hätte
Schmerz, den möchte ich am Ende meines Lebens nicht haben.
Ich finde aber auch, das ist ja auch eine Sache, die ich immer sage, und dann behalte das mal im Kopf, ihr kennt euren Chef. Er kann durch eine verdammte depressive Zeit sein und die Firma kann in der Kippe sein und nach 6 Monaten bist du den Job los, weil es nicht mehr konnte. Mhm. Also wir haben gelernt, unser ganzes Leben also die Verantwortung für unser Leben andere Menschen zu geben, die auch nur Menschen sind. Die sind keine Superhelden. Ja, vielleicht haben was Tolles gelernt und die können einem helfen. Ja, wunderbar. Ich habe nichts gegen Jobs, ja. Aber alles ist eine bewusste Entscheidung. Das muss man auch im Hinterkopf behalten, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Alles ist ausgedacht. Alles. Jobs sind ausgedacht. Irgendjemand da hinten hat gesagt, oh, wir werden jetzt Industrien haben und so wird das funktionieren. Irgendjemand hat es erfunden. Es ist alles.
Jemand hat Türen erfunden.
Und es ist alles erfunden. Die ganze Gesellschaft ist erfunden und wir denken, oh, das sind Traditionen, weil irgendjemand da hinten erfunden hat und andere Menschen haben es für richtig befunden, das zu wiederholen. Mehr ist es nicht, ja?
Ich glaube, es ist für uns gerade ganz schwer, gerade wenn man halt irgendwie lebt, sag ich mal, dass man halt Dinge als gegeben annimmt. Und da mal rauszukommen und Dinge zu hinterfragen, das fällt nicht allen von uns leicht.
Nein.
Ich glaube, ich habe die Vermutung, weil ich es immer wieder höre, weil es bei mir selbst der Fall ist, man soll nicht zu sehr von sich auf andere schließen. Ich habe die Vermutung, gerade Brüche im Lebenslauf bringen einen dazu, nochmal neu zu denken und genau diesen Perspektivwechsel zu machen, weil man überlegt, wie mache ich denn jetzt weiter? Zu diesen Brüchen können positive Dinge gehören, wie zum Beispiel Kinder. Ist es halt so, dass du einfach rausgerissen wirst aus dem, was vorher war. Dein ganzes Leben steht Kopf und du versuchst dir deine Persönlichkeit beizubehalten. Und selbst das zu geringem Maß. aber es gibt eine Weiterentwicklung. Aber zumindest wenn ein Jobverlust kann Bruch sein, ein Umzug kann Bruch sein, es kann positives, aber auch ein Todesfall kann Bruch sein oder so eine Angst vor einer Krankheit kann Bruch sein. Die Pandemie war ein weltweit gesellschaftlicher Bruch. Aber ich glaube, ich habe dich das schon zweimal gefragt, weil die auf der anderen Seite, die dir zuhören, das gar nicht wissen, was du genau hast. Muss ich nochmal nachhaken.
Also ganz,
was
ganz
denn genau dazu gehört zu den Projekten?
So, ich habe einen Online-Store. Mit diesem Online-Store verkaufe ich Sachen, die für Leser, also für mein Publikum, machen wir gleich mal Werbung. Ich zeige euch,
Und da merkt man wieder den Unterschied oder beziehungsweise das unternehmerische Denken. Ich frage dich zu dem und du machst gleich Werbung.
Ich mache gleich
Video kann man sehen.
Schleichwerbung nennt man das.
Das ist noch nicht mal Schleichwerbung. Das ist schon sehr.
In your face. Nein, ich wollte es euch aber zeigen. So, das ist ein Becher und Design habe ich gekauft. Weil so ein schönes Design kann ich nicht machen. Das ist nicht KI, das war ein echter Mensch, das gemacht hat. Auch wenn es digital ist. Das Design habe ich gekauft. Ich habe einen Store mit Shopify. Und ich verbinde das mit einem Print-on-Demand-Firma. Die haben diesen schönen Becher und sie machen den Druck und sie machen den Versand. Das heißt, ich habe gar keine Arbeit damit. Ich kreiere die Designs, es ist meine Marke. Und das Produkt, das physische Produkt, hat die Print-on-Demand-Firma. Da kann man sich aussuchen, mit welcher Print-on-Demand-Firma man zusammenarbeitet, auf Shopify. Shopify bezahlt mich nicht dafür, dass ich das jetzt mache. Okay, Leute, die sind einfach nur richtig, richtig gut. Ich habe auch andere ausprobiert und die funktionieren am besten, weil die haben da E-Mails, die verschicken E-Mails an deinen Leuten. Also es ist ein Baukasten und du hast kostenlose Themes für deinen Laden oder du kannst selbst ein Team kaufen, das habe ich gemacht, das hat besser gepasst, dann habe ich ein Team gekauft und kannst du so aufbauen, wie deine Marke ist. Mir war wichtig, dass es alles einen Bezug zu meinen Büchern hat. Das war mir persönlich wichtig. Edgar Allan Poe hat nicht unbedingt einen Bezug zu meinen Büchern, aber er ist in derselben Genre. Ich schreibe Gothic Fantasy und alles, was man mit dem Gotischen, mit Gespenstern, mit dem 19. Jahrhundert zu tun hat, mit Museen und diese schwere Melancholie und dieses romantische Melancholie zu tun hat, was man jetzt Dark Academia nennt. jetzt online. Ja, und das ist die Brand. Ich verkaufe hands-on Sachen. Ah, und das hier wird euch auch interessieren, wie Notizbücher gemacht werden. Ja, kann man übrigens auch im KDP machen. Ja, man kann es ja auch im Amazon machen. Meine Bücher kommen von Amazon. Die werden von Amazon gedruckt. Die Designs sind mein. Das habe ich gemacht und dort hochgeladen. Und werden dann so verkauft, wie deine Bücher verkauft werden.
Das heißt also vor allem, du hast deine Produktpalette ausgebaut, du bist darüber hinausgegangen. Und warum hast du dich genau dafür entschieden? Weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, also gerade sagen wir es mal klassisch, wenn wir darüber sprechen, was kann man alles tun, um vom Schreiben zu leben oder mit dem Schreiben zu leben, sich das Schreiben zu finanzieren manchmal auch. Viele sagen dann ja, ich werde Lektorin, ich zum Beispiel, war meine erste Idee. Ja. Ich werde Lektorin, was ich ja auch geworden bin, was ich ja auch nebenbei mache. Aber warum war es für dich der Weg, gerade weil du auch ja so viel mit Sprache zu tun hast?
Weil ich Läden mag. Das ist tatsächlich so. Ich bin da, das ist für mich, ich wollte schon immer einen Laden haben. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich wollte Produkte haben, die schön sind, die Freude bringen, die schön anzugucken sind, die Geschenke machen. Ich finde Geschenke eine unheimlich schöne Sache. Und dann mache ich das. Ich meinte, hey, es ist Valentine's Day. Deine Freundin mag Gothic-Sachen. Sie ist Goth. Oder sie mag Dark Academy. Ich habe hier was für dich. Gib ihr das hier. Also eine Freude machen. Ich bin eine Ästhetin. Ich mag schöne Sachen. Das ist so. Und ich mache Sachen, die ich schön finde. Und ich hätte auch Freude, wenn man nicht denken würde und sagen, oh, ich habe das Heft hier, hat diese wunderschönen Totenköpfe drauf, habe ich an dich gedacht. Es würde mich glücklich machen. Und deswegen war es für mich, wenn ich dann was mache, wird es ein Laden sein. Und das kam auch von der Idee von Merchandising. Na, du hast zu deinen Büchern verkaufst du Postcards, du verkaufst halt Notizbücher, du verkaufst Tote Bags. Und da kann man, die Idee kann man ein bisschen daher, das kann man auch erweitern. Muss ja nicht unbedingt nur für meine Bücher sein. Ich kann auch andere Autoren nehmen, wie Poe zum Beispiel. Sachen aus der Popkultur, die Menschen ansprechen. Die mehr Menschen ansprechen, als wäre es nur halt meine Leser. Für mich war das eine ganz einfach intuitive Entscheidung, weil ich schon immer einen Laden haben wollte.
Ich glaube, an der Stelle ist auch interessant, weil es gibt ja verschiedene Punkte, die man da sozusagen anspricht. Unterschiedliche Punkte, wo wir in unserem Autorinnenleben sein können oder sind. Mhm. Und zwar erstmal dieses, ich habe mein Buch, ich möchte was drumherum geben, also lasse ich zum Beispiel Dinge drucken, lasse ich Dinge entwerfen oder versuche sie selber hinzubekommen und das Ganze gebe ich als Geschenk mit dazu. Das ist übrigens für jede freiberufliche Autorin, übrigens in dem Moment, wo man Bücher veröffentlicht und damit Geld verdient, sollte man gucken, inwiefern man Freiberuflichkeit anmeldet. Aber dies ist keine Rechtsberatung, bitte informiert euch da bei Menschen, die sich damit auskennen. Dann gibt es den nächsten Schritt. Ich habe mein Buch, ich habe eine Buchwelt, ich versuche ein Fandom zu kreieren. Ich habe wahrscheinlich schon LeserInnen, die sich wirklich sehr dafür interessieren. Das heißt also, ich baue mir einen Shop auf, der sich konkret mit meinen Büchern, konkret mit meinen Welten und darüber hinaus beschäftigt. Und du bist ja den Weg darüber hinaus gegangen.
Genau.
Du hast einen Shop entwickelt oder aufgebaut, der zu dem deine Bücher quasi ihren Merch haben, aber du kannst halt weiterdenken und damit natürlich eine größere Kundschaft ansprechen als nur ganz große Anführungsstriche, nur deine LeserInnen.
Genau, richtig. Das war auch die Idee.
Und hier ist aber auch noch bei den beiden, in dem Moment, wo man halt solche Sachen macht, auch bei Print on Demand bräuchte man, glaube ich, trotzdem auch schon Gewerbe oder wenn es hier rein über Vertrieb wie Shopify und Print on Demand gibt, würde das auch ohne gehen.
Ich habe ein Gewerbe, tatsächlich, ja. Ich habe ein Gewerbe dafür. Und das heißt, Taverna da Ilse ist ein Laden. Das kann man ja auch als Einzelunternehmen machen. Das ist nicht so kompliziert. Steuer gebe ich auch mit an, wenn ich meine Steuer mache, weil es ist ja mein Name. Taverna da Ilse ist ein Fantasiename. Es ist ja nicht die Firma. Ich bin die Firma. Es ist nur, was dann verkauft wird. Das muss in Deutschland dann getrennt werden. Das ist, was habe ich dann als Tantiem mit meiner schriftstellerischen Arbeit? Was geht in die KSK? Was geht, was sind Service? Na, keine Tantiemen, sondern Service. Und was sind dann Produkte, die ich über einen Laden verkaufe? Dafür habe ich tatsächlich ein extra, haben Gewerbeschein. Mhm.
Mal so gefragt, kann das jede oder jeder?
Ja.
Also, ich meine jetzt nicht tatsächlich nicht Gewerbe anmelden, sondern wirklich so einen Shop aufbauen. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, für die und die Person wird sich das eher weniger lohnen?
Man muss jeder Mensch, der unternehmerisch denkt, kann einen Shop aufbauen. Wenn du das gerne machst, wenn du das dir vorstellen kannst, oh, ich Hätte gern. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich würde es gerne machen. Dann muss man ja auch denken, ja, da steckt ja auch Marketing dahinter. Du musst auch Leuten hinterher sein. Also es ist ein Geschäft. Das muss man ja auch sagen. Es ist ein Geschäft dazu. Es ist Arbeit. Von alleine wird es nicht. Das heißt, wenn du das gerne machst, es ist nicht schwer. Man braucht jetzt kein extra Wissen. Na, man kann lernen as you go. Aber dann musst du auch richtig kalkulieren. Das Gute ist bei solchen Partnern wie zum Beispiel Shopify und diese Print-on-Demand-Firmen, sie rechnen viel vor. Also sie werden dir sagen, so und so viel sind die Produktkosten, wenn du das machen lässt. Also schlagen wir vor, dass du mindestens so viel verlangst, damit du so viel Profit hast. Also du musst ja diese Vorarbeit nicht machen, das machen die für dich. Und dann war es wirklich einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn ich dann hier sitzen würde und denke, oh mein Gott, da muss ich noch Profit kalkulieren, ich muss Versand kalkulieren. Nein, die haben eine Software und die machen das für dich. Man muss sich aber damit beschäftigen.
Und es
Nein, ich
ist halt
muss.
eine weitere Marke, die du aufbauen musst. Das heißt
Es ist
also
eine weitere
gerade,
Marke.
ja, und hier sind wir wieder bei dem, was schaffe ich mit dem, was ich mache?
Genau.
Wie viel Zeit habe ich in meinem Leben? Also auch hier, an welcher Stelle bin ich? Habe ich private Verpflichtungen? Habe ich vielleicht noch einen Vollzeitjob?
Genau.
Weil alles nebenher frisst natürlich Zeit. Und auch hier wieder gucken, wie viel Zeit kann ich dann noch zum Schreiben und zum Vermarkten des Buches mit einbringen? Weil das sind ja dann trotzdem zwei unterschiedliche Marken. Und hier übrigens darauf bezogen, dass man in einem Genre schreibt. Wenn man jetzt wieder in mehreren, müsste man theoretisch wieder mehrere Marken aufbauen. Also einfach nur eins, wenn du das gerade hörst da draußen, so, wenn man sagt, oh, das klingt toll. Ich hab für mich nämlich deswegen, ich bremse mich immer mit damit ein bisschen, weil ich möchte am liebsten losgaloppieren, wenn ich das
Ich will
höre. Ich
alles
habe voll
machen. Ich will
Bock
das
drauf.
auch. Ich will
Und
das
ich
auch.
weiß übrigens, dass ich das auch machen werde. Es ist schon seit einer Weile bei mir im Hinterkopf. Aber es sind natürlich wieder, wie kann ich das machen? Wie kann ich das planen? Wie kann ich das umsetzen? Vor allem, weil
Also, ich
nichts
finde,
davon ist ein Selbstläufer.
das sind Selbstläufer. Manche Sachen brauchen auch länger. Also, den Laden habe ich zum Beispiel länger. Ich habe nichts dafür gemacht, weil ich dachte, okay, ich suche mir einen Job. Und wir wissen ja alle jetzt mittlerweile, wie das gelaufen ist. Und ja, und dann habe ich, also, ich habe eine neue Marke draus gemacht. Das ist derselbe Laden, selben Namen. Aber ich habe jetzt sprechen ein ganz neues Publikum an. Ich kam von Medieval Fantasy auf Dark Academy. Das heißt, ich kam von Medieval Fantasy auf 19. Jahrhundert Gothic. Und das ist Victorian Gothic. Das ist dann ein anderes Publikum. Habe ich dann durch Leute verloren und noch andere gewonnen. Aber das Ding ist,
Aber du
was
bist
ich
gut auf den
sage.
Trend aufgesprungen, oder?
Ja, das war ja
Dark
auch Absicht.
Academia ist ja so eine. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon
Strategisch gedacht.
ja. Und das hat
Aber.
funktioniert?
Aber weil ich mich selbst unter die Lupe genommen habe und dachte, oh, das bin ja ich. Das ist ja das, was ich mache. Aber es ist eine Medieval Fantasy. Das hatte eine Vorgeschichte, weil Taverna da ist es in der Taverna in einem meiner Universum. Ich wollte einen Laden haben, der in einem meiner Bücher existiert. Ich wollte diese Verbindung haben. Und das existiert eben dort. Ich habe den Namen auf Portugiesisch behalten, weil ich A, finde ich sexier, B, wir haben absolut gar kein Problem damit, englische Namen auszusprechen. Wir können Portugiesisch auch mit in den Mix nehmen. Und C, das ist die Originalsprache, in der das Buch geschrieben wurde. Ich wollte das ehren. Also meine ersten Leserinnen in Brasilien. Das war mir wichtig. Und dann habe ich den Namen halt auf Portugiesisch behalten. Aber das Buch hat sich verändert. Und in dieses Buch, ich habe einen Verlag. Und mit diesem neuen Verlag habe ich das Universum genommen und auseinandergenommen. Und es wurde dann zu einem Gothic Medieval, eher 19. Jahrhundert angehaucht. Und dann habe ich alles so angeguckt, was ich anhabe. Also meinen Schrank, mein Zeug zu haben. Meinte, ja, Moment mal, ich bin das. Und dann war es eigentlich ein ganz fließender Wechsel. Ja, ich bin in den Trend angesprungen, das stimmt. Aber weil es für mich ja auch authentisch war, das ist viel mehr ich als Medieval Fantasy je war. Und ja, es funktioniert. Aber ist halt Arbeit. Was ich dann immer sage, ist es so, man muss realistisch bleiben mit seiner Zeit, das ist das, was du gerade gemacht hast. Systeme. Ich habe vier Brands. Wenn ihr mein
Das
Social,
war auch gleich die nächste Frage, dass wir
ich
da
habe vier
reingehen.
Brands. Wenn ihr auf meine Social Media geht, ihr werdet sehen, dass die Posts ziemlich gleich sind. Die Brand ist anders. Die sind anders gebrandet. Die Leute werden anders angesprochen, aber die Posts sind gleich. Warum? Es gibt ein System dahinter, Leute. Ich möchte euch engagieren. Ich möchte euch das zeigen, was ihr sehen wollt. Ich bleibe beim Thema. Ich gebe die Informationen, die zu dem Thema sind, aber die Struktur der Posts sind haargenau gleich. Warum? Ich setze mich 3 Tage im Monat, ich mache alle Posts und ich lade die hoch. Und dann ist Social Media für mich gegessen. Für den ganzen Monat. Ich gehe da nur rein, um mit Menschen zu engagieren. Und das muss man auch, das ist ja das Ding mit Social Media, es hat uns so in ihren Krallen, dass wir vergessen, dass das eigentlich andersrum ist. Bitch, du bist eine Tool. Es ist nicht andersrum. Ich bin hier, ich benutze dich, um mit Leuten zu kommunizieren und nicht andersherum. Und das ist es ja, Systeme. Schau, was
bewusstes Nutzen. Bewusstes Nutzen.
Das richtig.
Ist das, ich meine, das ist dafür eingestellt. Social Media ist gerade dafür da, dass wir unsere Zeit dort verplempern. Alles ist in den Algorithmen, egal auf welcher Plattform, ist dafür ausgebaut, möglichst viel Zeit dort zu verbringen, indem uns Menschen gezeigt werden, mit denen wir sonst auch gerne schnacken, indem uns Inhalte gezeigt werden, die uns wahnsinnig interessieren oder neugierig machen oder irgendwie halten. Genau danach ist es ausgerichtet. Und wir können uns das natürlich auch selbst zunutze machen, indem wir solche Inhalte produzieren, weil sie Leute halten. Aber man muss immer bedenken, dahinter ist ein Konzern und das Hauptziel dieses Konzerns ist, dass möglichst viele Menschen möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringen, weil sie dann genau diese Daten weitergeben können, um möglichst viel Werbung zu verkaufen. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Es ist nicht dafür da, es irgendwie nur Spaß zu machen.
Es ist kein Spaß, genau.
Genau.
Kein
und Playground. Genauso müssen wir, wenn wir es halt wirklich ernst nehmen und es uns zunutze machen wollen, müssen wir halt auch gucken, wie wir es dort benutzen. Indem wir gucken, möglichst Disziplin. Wenig Zeit dort zu verbringen.
Disziplin. Weil Disziplin. Wir sind ja alle süchtig. Das ist so. Das Ding macht süchtig. Das ist ja das Problem. Ja. Die Disziplin ist einfach nur, ich verbringe 30 Minuten am Tag in Social Media und nicht weiter. Das heißt, was mache ich? Ich schaue, wo engagiere ich? Das heißt, da kommentieren, da beantworten, DMs antworten. Und in einer halben Stunde muss ich mit allen Social-Media-Plattformen durch sein.
Du bist auf alle Fälle dort strikter dran als ich, weil ich muss zugeben, dadurch, seitdem es vor allem diese Webversion geht, ich gucke dann doch immer mal wieder rein oder ich schaffe es eine Zeit lang gar nicht und gehe dann nicht rein. Also ich muss auch immer zugeben, es geht mich auch immer wieder an. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber es nervt mich auch immer wieder oder beziehungsweise es ist auch immer wieder, dass ich da reingehe. Ich versuche gerade, beziehungsweise das Schöne ist, Wichtige ist, sich nämlich nicht nur auf Social Media zu konzentrieren, immer noch weitere Dinge zu haben, die einen einfach auf sichere Beine stellen. Ich spreche da ja vom Buchmarketing-Hocker, dass man einfach mindestens 3 Beine hat, die einen festhalten. Zu viele Beine sind übrigens auch seltsam,
jetzt
und du würdest
auch
eine Weile schon stehen.
Ja, das
aber dass du 3 Beine hast, die dich festhalten, das eine davon ist eine Long-Content-Form, wie zum Beispiel ein Podcast, ein YouTube-Video, ein Blog, irgendetwas, was dich lange hält und was dich lange hält. Und dann eine Social-Media-Plattform, die der Motor des Ganzen ist und etwas, was eine Community hält und aufbaut und so ein bisschen reinbringt. Das kann ein Newsletter sein. Es war lange Zeit ein sehr wichtiges Tool. Ich denke aber, dass mittlerweile auch andere Communities möglich sind, zum Beispiel über Discord, über WhatsApp.
Genau.
Man muss immer gucken, inwiefern man halt hier, Telegram gibt es auch solche Sachen. Es hat aber noch so eine kleine Konnotation dahinter, von wegen, was für eine Telegram-Gruppe ist das?
Ja.
Müsste man gucken.
Ja.
Ja, aber es ist,
gibt's auch coole
man,
Sachen.
Man muss halt gucken. Ja, gibt es. Aber einfach nur, wer ist meine Zielgruppe, funktioniert ja auch. Wenn man die 3 Sachen hat, dann hält der Hocker sich, wenn die Sitzfläche sozusagen die Autorinnenmarke ist, dann hält dieser Hocker genau das fest. Und wenn man die 3 aufgebaut hat, dann muss man sich halt auch nicht verzetteln, was alles andere angeht.
Ich muss mal sagen, was so ein Newsletter ist auch so ein interessantes Ding. Ich habe hin und her überlegt, schicke ich Newsletter, schicke ich kein Newsletter. Ja, ich verstehe die Wichtigkeit ja auch. Man ist auch unabhängig, also die Leser sind dann unabhängig, die Kunden sind unabhängig von Social Media und das ist sehr, sehr interessant. Ich habe aber von allen Newsletter bis auf 5 unsubscribed jetzt am Samstag. Alle.
Ja.
Kann ich mehr.
Aber das bist du.
Ja, das sage ich ja auch, ne?
Ja. Deswegen sage ich, dass auch andere Wege möglich sind, weil wir befinden uns wieder mit, es gibt genug Newsletter, es gibt aber auch genug Instagram-Profile, es gibt genug TikTok-Profile.
Es gibt genug alles.
Wir sind mittlerweile nicht mehr, deswegen geht auch Reichweite nicht mehr wahnsinnig hoch oder das Wachstum ist nicht mehr wahnsinnig hoch, weil die Menschen wählerischer werden, weil sie kennen, was Qualität sind. Unser Nutzungsverhalten hat sich einfach verändert.
Total.
Ich bin trotzdem dabei, dass ich beispielsweise momentan sehr regelmäßig Newsletter schreibe, auch tatsächlich gute Rückmeldung bekomme, aber man muss dann halt auch wirklich was reinstecken. Deswegen hatten wir auch so einen Newsletter-Workshop jetzt gerade erst im Right Choice Club, wo wir dann wirklich mal durchgehen, wie kann man es denn aufbauen, dass es dann auch Spaß macht zu lesen und nicht, ja, hi, diese Woche habe ich nicht so viel geschrieben, aber schön, ich weiß gar nicht sonst so. Ja, ich habe heute mir ein Cover angeguckt. Also das ist natürlich sehr, sehr persifliert und sehr, sehr so schlimm. Und ich hoffe, niemand hat das so geschrieben.
Das Ding ist, aber, die Newsletter, die ich bekommen habe, waren gut. Das Ding ist, ich kann nicht mehr. Und das ist so. Ja. Und dann habe ich überlegt, ein Angebot zu machen, dass ich schicke euch Newsletter mit einem, zum Beispiel eine Compilation of Blogposts. Warte, da sind die Blogposts, die ihr noch nicht gesehen habt. Geht mal rein. Oder hier hast du 20% off in dem Laden und so weiter. Weil da sind die Newsletter, die ich tatsächlich behalten habe. Ist aber eine sehr persönliche Sache, weil ich nicht mehr kann. Das ist auch der Grund, warum es mir nicht schwerfällt, nicht zu konsumieren im Internet, weil ich gemerkt habe, dass es mir besser geht mental. Ich bin nicht so müde mehr, weil ich nicht so oft am Handy bin. Und dieses ganze Scroll und dieses ganze Durchlesen, das hat mich extrem müde gemacht. Ja, mit dem Gedanken habe ich natürlich auch gespielt. Nur weil ich jetzt müde bin, heißt ja nicht, dass andere Leute es nicht konsumieren wollen. Aber ich habe die Energie auch nicht mehr zu schreiben. Das ist ja das, da reinzustecken. Und das ist dann die Frage, schicke ich euch gerne mit einem Coupon? mit einem Link? So, weil es ist eine klare Kommunikation auch. Ich möchte ich nicht mehr. Es ist mir persönlich zu viel und ich glaube, das darf auch sein.
Es gibt ja theoretisch alle Tools auch bei Social Media, die man nutzen könnte. Ich habe bloß gerade erst wieder mit, das war jetzt gerade online, zum Thema gehackt werden, wie schnell das passieren kann. Deswegen ist es halt wichtig, Alternativen zu haben.
Ja, absolut.
Genau, das ist eigentlich nur so. Könnte man ja sagen, ach, so ein Broadcast-Channel, der reicht mir doch. Da kann ich so kurze Sachen machen, eine Story, da kann ich auch ein bisschen was Spontanes sagen und erzählen, was gerade los ist. Warum brauche ich das denn? Das ist eigentlich der größte Teil. Du hast keine Kontakte, wenn du rausgeschmissen wirst. Ob jetzt nur direkt von der Plattform oder eben indem du gehackt wirst.
Ich denke auch viel drüber nach, genau aus dem Grund. Ich meine, unabhängig von den Plattformen zu sein, das ist ja unheimlich wichtig. Ich kann auch nicht auf mich ziehen, dass ich kein Bock auf Newsletter habe, dass ich keine Newsletter mehr sende. Aber ich kann ja nicht noch mehr Content produzieren.
Und das ist klar. Wir haben ja gerade von vier Brands gesprochen. Da war jetzt deine Autorinnenmarke, dein Shop. Was sind die anderen beiden?
Das ist ein Volkswagen-Projekt. Das ist ein YouTube-Channel. Und dort mache ich die verlorene Grimm-Schwester.
Und Sister Grimm, hattest du schon gesagt.
Sister Grimm. Und suche Geschichten, die keiner mehr erzählt, und erzähle ich die. Und darum geht's. Da ist nichts zu kaufen. Es ist wirklich nur rein informativ, rein educational, nur just for fun, dass die Leute das gerne mal teilen und sich gerne diese Geschichten mal angucken. Menschen, die dann interessiert sind, dass diese Geschichten nicht aussterben. Gibt's mehr davon, als man denkt? Und dann, das ist eine Marke, das heißt House in the Forest. Damit habe ich ja auch Bücherprojekte. Und es gibt meinen Verlag, der kommt dieses Jahr. Und mein Laden, ne? Also das sind fünf eigentlich. Und
warte mal, fünf?
Das sind fünf, warte. Ich glaube, es sind vier. House in the Forest, Taverna da Ilse und Kai Potter Books. Das sind vier.
Okay, ich wollte gerade sagen.
Genau, sind vier.
Wenn wir jetzt wieder drüber nachdenken, wie kann ich mir das Ganze finanzieren? Jetzt hast du ja noch gesagt von deinem Spaßprojekt. Ist denn da gedanklich, dass man da zum Beispiel, von YouTube gibt es ja Möglichkeiten, das Ganze mit Ads schalten, beziehungsweise dass Ads möglich sind und dass du mit diesen Videos Geld verdienst, wenn es eine bestimmte Reichweite vorher schon hat, ist das ja dann irgendwann möglich. Ist das für dich auch geplant oder willst du das wirklich so voll außen vor lassen?
Ich will das voll außen vor lassen, weil jeder Marke, wo ich mir YouTube angucke und da kommt eine Werbung, die schreibe ich auf die schwarze Liste und kaufe ich nie wieder was davon. Das ist A. Nein, meine Idee dahinter ist, ein Publikum aufzubauen, das dann später die Bücher verkauft. Also, dass ich später die Bücher kaufen wird. House in the Forest ist ja auch ein Ziel. Wie sagt man das auf Deutsch? Wie kann man das sagen? Das ist eine, innerhalb des Verlages, eine
Untermarke oder?
Nee, kann man das sagen? Eine Kategorie, sagen wir.
Ach so, eine Kategorie.
Das ist die Kategorie House in the Forest. Da kommen die.
Eine Sparte.
In der Sparte, da kommen die, das heißt da Kai Potter Books, House in the Forest Collection. Und da kommen die Volkswagen.
Okay, gut, dann passt es so wieder zurück. Das ist halt so wirklich dann der Marketingkanal für Bücher innerhalb des Verlags. Alles klar.
Für
Nee, das
für also Märchen und
ein, etwas, was aufgebaut ist als Marketingkanal, auch noch mit extra Werbung laufen zu lassen, ist ja sowieso das falsches Ziel an der Stelle. Beziehungsweise sollte man sich nicht verzetteln.
Da, ja. Nur dafür da, aufmerksam zu erregen für dieses bestimmte Thema, weil der Verlag wird auch sehr viel, der Verlag beschäftigt sich mit Folklore und Tropical Gothic. Das ist dann das dystopische Gothic, was nicht übergeschwappt hat. Und das ist das, was ich mache. Ich bringe dann aus dem 19. Jahrhundert Horrorgeschichten aus Brasilien, aus Südamerika grundsätzlich.
Verlegst du deine eigenen Bücher über den Verlag?
Habe ich nicht vor.
Okay.
Tatsächlich.
Ich wollte mich gerade fragen, wie das Ganze denn verknüpft ist. Weil wenn wir halt dieses, was du alles machst, um dieses mit dem zu leben, um davon zu leben, war nämlich überlegt, wie diese, ich meine, thematisch passt alles irgendwie zusammen. Ist warum alles nicht? Zusammen? Warum nicht das da?
Ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht richtig an.
Okay.
Es hat keinen bestimmten Grund. Also ich würde nicht sagen, es hat keinen Grund. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Auch wenn einige Bücher davon dann doch durchaus reinpassen würden, wie das Neue, das jetzt dieses Jahr rauskommt, am Ende des Jahres. Das passt thematisch, passt von der Genre her, aber es fühlt sich nicht richtig an. Ich weiß
es nicht. Dann ist auch nicht das Richtige. Ich meine, das Gute ist ja, wollte ich nämlich gerade sagen, dass man da auch wieder sieht, dass ein Verlag halt andere Interessen hat als eine einzelne Autorin oder Autor. Dass du da halt eine andere Marke aufbaust. Weil man hätte ja jetzt sagen können, wieso hast du denn einen Verlag? Warum musst du dann extra dich als Autorin nochmal als Marke aufbauen, wenn sowieso beides deine Marken sind? Davon abgesehen, dass es unterschiedlich ist. Selbst wenn du es dort verlegen würdest, ist es ja trotzdem klug, beides anzugehen als Markenaufbau, beides zu vermarkten.
Genau. Es sind auch trotzdem verschiedene Sachen.
Ja.
Weil Kai Porter wird dann über Themen sprechen, die ich als Autorin, wo es gerade nicht unbedingt passt, auch wenn ich bringe das auch in meinem Schreiben, das ist jetzt mein Ding auch Tropical Gothic, das ist in jedem Buch ist Tropical Gothic drin, aber es ist ja trotzdem anders. Na, da werden auch andere Bücher vermarktet. Ich bringe auch Bücher, die im Public Domain sind, das heißt von großen Autoren, die schon verstorben sind, sehr lange Zeit. Es ist einfach anders und es ist eine Standalone-Brand, das muss ja auch sein. Weil wenn ich dann für Kai Porter irgendwo antreten würde oder nach, keine Ahnung, Förderung fragen würde, es ist nicht für mich, es ist nicht für meine Bücher, das ist kein Eigenverlag, ich habe eigentlich was anderes damit vor. Und aus unternehmerischer Sicht ist es ja auch ein viel stärkeres Argument, wirtschaftlich gedacht und auch realistisch gedacht, was Finanzierung betrifft, auch Förderung. Deswegen habe ich es getrennt.
Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz fragen, gerade
von wirtschaftlich. Ja,
das hatte ich von.
Und ich muss mich ein bisschen.
Ich mal, gerade weil du von wirtschaftlicher Sicht sprichst, mal ein bisschen provokant gefragt. Nun gibt es ja unterschiedliche Ansichten, gerade im wirtschaftlichen Denken. Wenn du zu viele Dinge hast, verzettelst du dich, verlierst deinen Fokus und kannst nicht den Gewinn erwirtschaften, Anführungsstriche, den du bekommen würdest, wenn du dich voll auf ein Thema fokussierst. Wie siehst du das? Meinst du, dass du eigentlich wirtschaftlich mehr Erfolg hättest?
Weißt du warum? Weil das sind so viele Leute. Fokus ist eine Sache. Klar, ich verstehe, was gemeint wird, aber das ist eine Typsache. Ich bin zu gut in Disziplin, als dass ich mich von anderen Sachen ablenken lasse. Ein Job ist eine Ablenkung. Ich wollte zu Hause arbeiten im Homeoffice, weil Kollegen im Büro mich stören. Ich habe eine Hochleistung. Es ist fast unmenschlich, muss man sagen. Aber das bin ich.
Ich finde es geil, wie du über dich redest. Es wird zu selten, dass das mit Leute machen.
Ich brauche das. Weißt du, ich brauche es. Ich muss das machen. Und ich bin am glücklichsten und ausgeglichensten zu Hause, wenn ich habe zu viel in mir und ich muss das kanalisieren. Also für mich ist es alles ein Ding. Na, es ist nicht, Kai Porter ist nicht, was heißt nicht, dass ich alles gleichzeitig mache. Das ist nicht wahr. Ein Projekt ist ein Projekt. Ich habe was laufen, das heißt, ich habe, okay, diese Woche werde ich dann die Videos für House in the Forest machen. Und dann ist es nur das. Und dann wird das gemacht, dann wird das hochgeladen und das wird das automatisiert. Weil wir haben Tools zum Automatisieren.
Ja.
Das ist ja das Ding. Und ich habe 3 Wochen im Monat zum Schreiben, zum Netzwerken. Warum sollte das nicht ausreichen? Das ist ja eine Sache, würde mich ja zu Tode langweilen. Ich könnte nicht nur schreiben. könnte ich nicht. Also mich fertig machen.
Ich habe es auch drüber nachgedacht. Das war ja eigentlich mein großes Ziel, war ja dieses, der Bruch, mein Lebenslauf war ja, dass allein schon meine erste Schwangerschaft bedeutete, ich bin krank. Meine zweite Schwangerschaft bedeutet, ich bin krank. Also ich wirklich war die ganze Zeit zu Hause, schmerzensvolle Programm. Aber es war einfach, ich bin dadurch länger raus gewesen noch aus der Arbeit und länger drüber nachdenken können und müssen, was mache ich jetzt? Und für mich war, ich wollte doch mein Buch schreiben. Ach so, da musst du noch schreiben. Und dann fing ich an zu schreiben, dachte, ja, jetzt, ich möchte Autorin sein, ich möchte das hauptberuflich machen, ich möchte diesen Sprung gehen. Ich liebe Schreiben. Schreiben, ja. Ich vermisse es momentan, dadurch, dass ich erstmal selber gucken muss, wie alles andere läuft. Ich vermisse es sehr und ich liebe Schreiben, aber ich könnte es nicht nur.
Nein,
ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, falls man es merkt.
Ja, ich könnte es auch nicht. Das Ding ist, es ist eine Typsache. Es gibt Menschen, die können es nicht. Ja, sie müssen sich auf eine Sache konzentrieren. Aber wir ignorieren die anderen, die es können. Gary V hat das mal gemacht. Nein, Leute sagen zu ihm, stay in your lane, stay in your wine lane. You stay in your lane. Ich kann das. Nur weil du es nicht kannst, heißt das nicht, dass ich es nicht kann. Also das ist doch. Ja.
Ich glaube,
wir ignorieren, dass Menschen unterschiedlich ticken.
Ja, ich glaube, dass man, wenn man das wirklich möchte, findet man auch im Autorinnenalltag die Möglichkeiten, diese verschiedenen Persönlichkeiten unterzubringen, wenn wir den Netzwerkbereich angehen, wenn wir den Marketingbereich mit reinnehmen und wenn wir dann halt das Schreiben haben als Ausgleich. Ich glaube, man schafft das mit einem Thema. Man sollte zumindest gucken, dass man auch wirklich viel damit reinbringt in die drei Dinge, die ich gerade übrigens genannt habe, um das nachhaltig aufzubauen. Aber es wäre mir trotzdem irgendwie nicht aufregend genug.
Nee, es wäre mir, ich könnte es auch gar nicht. Also ich brauche so viel Outlet. Ja. Und fragen, wie
ich meine, es gibt ja auch viele, die möchten doch den Job, den sie haben, lieben sie und möchten den ja auch noch behalten.
Genau.
Als Teilzeitjob, als Vollzeitjob, je nachdem, davon mal abgesehen, dass einige das wirtschaftlich natürlich brauchen. Das möchte ich auch wirklich nicht absprechen.
Nein.
Aber einfach nur, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Aber was ich halt, weswegen ich halt mich freue, dass ich gerade mit dir tausend Sassa quasi spreche, ist halt diese ganzen Möglichkeiten, wenn wir ein Ziel haben, dass die Kreativität Teil unseres Lebens ist, dass wir wirtschaftlich daran arbeiten, dass wir unternehmerisch denken können und dass es möglich ist, von solchen Dingen zu leben, wenn man halt investiert, sich ransetzt und sich überlegt, wie mache ich's? Und dann auch wirklich dranbleibt und dann findet man einen Weg. Ja, auch hier wieder, wann kann ich springen? Wie viel Sicherheit habe ich? Man muss es ja, man kann ja auch hier gucken, wie kann ich es dann unterbringen? Budget kann man bestimmt auch berechnen.
Ja, natürlich kann man es berechnen. Das Ding ist, es ist nicht so, dass ich ja nicht gern einen Job hätte als Teilzeit. Wäre wunderschön. Habe ich versucht,
nicht.
Ich habe nur keinen bekommen. Das war ja das Ding. Ich habe keinen bekommen und irgendwann habe ich gemerkt, in deinem Alter, mit allem, was du laufen hast, mit deinem Lebenslauf, wirst du auch keinen Job bekommen. Also es war eine Zeitverschwendung, nach Jobs zu suchen. Ich habe so viel Energie da reingesteckt. Hätte ich die Energie da reingesteckt, meine Sachen aufzubauen, hätte ich das Geld wieder reingespielt. Weil die Erfahrung habe ich ja. Ich hatte ja vor der Pandemie, war ich aufgebaut als Sprechercoach und dann habe ich da Leute, weil ich Schauspielerin bin, habe ich den Leuten halt auf der ganzen Welt online gecoacht und ich hatte High-Ticket, das glaubt keiner, High-Ticket-Programme, die $15,000 gekostet haben, ja, und es wurde bezahlt. Also das ist ja dann das Ding, es ist nicht wahr, dass es nicht geht. Es ist ja auch nicht wahr, dass es länger braucht. All das ist nicht wahr. Ich hätte auch gerne die Sicherheit, aber ich habe dann gemerkt, ich muss mir die Sicherheit mir selbst bauen, weil es macht ja keiner. Die Zeiten sind nicht mehr so. Es wird so verkauft, als es wäre, ist es aber nicht. Mal hätte ich gerne einen Job, hätte ich. Nur ich kriege ja keinen. Und dann muss ich jetzt gucken, wie mache ich dann weiter?
Also wenn die Sachen, die du hast, laufen, würdest du dann trotzdem sagen, du hättest noch gerne einen Job?
Nein, auf keinen Fall.
Also es geht wirklich eher darum, von wegen dieser Anlaufzeit, diese Startzeit.
Zum Aufbauen. Was ich dann sagen würde.
Die Sicherheit würdest du dann mehr haben.
Gerne, natürlich. Ich meinte, wenn ich jetzt, ich werde die Sicherheit hier mit aufbauen, aber für den Anfang wäre es schön gewesen. Weißt du, das ist das, was ich meine. Und für alle, die einen Job haben, es gibt Outsourcen. Gibt es jemanden, der das macht? Geh zu Fiverr und sagt, ich würde auch gerne, dass irgendjemand gut bezahlt in Thailand mein Social Media für mich hochlädt. Weil ich habe ja das Geld. Wie viel von diesem Geld kann ich dann investieren, dass jemand anderes das für mich macht und das läuft ja trotzdem weiter? Das meine ich ja. Ich muss ja nicht alles machen. Ich mache alles, weil ich ein Control-Freak bin. Aber ich merke schon.
Kenne ich gar
nicht. Ich bin ein Control Freak. Und wenn ich das mache, ist es meistens mehr auf den Punkt. Und wenn ich dann die Zeit nehmen würde, irgendjemand anders zu instruieren, wie ich das zu machen habe, dann habe ich das schon 5-mal hinter mir. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich werde das nicht machen, ich werde das dann abgeben. Ich werde jemanden erlernen und meinte, du machst das dann für mich. Und so würde ich es machen. Du hast die Zeit.
Der Gedanke,
nicht.
Den habe ich auch immer mal wieder so, wenn ich dann doch in irgendeinem Projekt versacke, so von wegen, oh, jetzt hätte ich gern jemanden, der für mich Ordnung reinbringt. Weil Disziplin und Ordnung ist halt nicht so mein Steckenpferd. Das Kreative und die harte Arbeit, ja. Und auch das mit der Kontrolle, ja. Und auch detailverliebt, ja. Auch mit den Brands. Ich glaube, derzeit sind es 3. Eine bin ich gerade dabei beim Aufbauen. Eine vierte gibt es theoretisch, die noch nicht, die ich nochmal umbauen muss. Die ist noch sehr geheim, deswegen sehr unbekannt. Aber ja, es dazu noch die ganzen verschiedenen Projekte, die ich jetzt nicht als einzelne Brands habe. Aber ja, es gibt da, also was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn jetzt hier jemand zuhört, schreibt mir unbedingt, was machst du nebenher, um dein Schreiben zu finanzieren? Wir haben ja schon diese ganzen Sachen von dir aufgezählt, wir haben LektorInnen aufgezählt, CoverdesignerInnen, wie viele davon schreiben auch, also HörbuchsprecherInnen, also es gibt so viele Möglichkeiten. Beim Zeilenschlinger-Podcast habe ich immer gesagt, ich kralle mich an dieser Branche fest mit allem, was ich habe. Mit Krallen und Zähnen. Mich wird man nicht mehr los.
Genau,
ich bin das Furunkel, was du nicht los wirst. Und das ist, das ist meine Einstellung dabei. Ich zeck mich hier rein.
Ist richtige Einstellung. Also, was ich mache. Ich habe meinen Laden und der wird aufgebaut. Na, der braucht, das ist mein Online-Store. Er braucht Aufbau. Er braucht, dass ich dann Sachen poste. Er braucht, dass ich den Leuten hinterher bin und ein bisschen weiter zu denken. Ich gehe dann zu den Buchläden und frage, kann ich meine Journals bei euch legen? Also unternehmerisch denken. Ich habe meinen Laden. Ich habe einen upcoming Verlag, der ist noch nicht spruchreif, wird aber dieses Jahr. Diese Bücher sind, was für Bücher sind das? Sind hauptsächlich Bücher von Autoren, die schon verstorben sind. Ich mache selbst die Übersetzung. Das heißt, es kostet nicht. Vermarkten
Zeit.
Ist dann, kostet Zeit. Kostet meine Zeit. Das ist das, was ist meine Entscheidung.
Das ist ja immer dieses entweder Zeit oder
genau,
Geld.
Oder
aber du
Geld.
Musst immer investieren.
Irgendwas musst du investieren. Ich habe mich für die Zeit entschieden, weil ich weiß, weil ich genug recherchiert habe, ich kann damit profitieren. Auf lange Sicht. Das ist eine. Mein Laden hat verschiedene Produkte, davon sind ja auch Notizbücher, Leute mögen Notizbücher, ich habe eine Recherche gemacht und was ich jetzt auch mache und das finde ich auch sehr interessant, das ist gut für die Leute mal zu wissen, andersherum zu denken. Ich habe meine Marke genommen, das ist so habe ich ja auch dieses Geschäft da vor ein paar Jahren gehabt, Leuten zu coachen, besser zu sprechen. Wie kann ich meine Kreativität dazu nutzen, den Leuten zu helfen, die das Geld haben, das zu bezahlen? Die sind übrigens auf LinkedIn. Tatsächlich. Und was habe ich gemacht? Was kann ich gut? Ich habe mich wahnsinnig viel mit Online-Marketing beschäftigt. Was ist die Marktlücke? Pinterest. Pinterest ist the hidden gem. Von dem
da wird Jessie dir jetzt sehr zusprechen.
Genau,
auch hier.
Der Hinjam. Und da bin ich gut darin, was mache ich? Wen kann ich ansprechen? Weil ich kann Esoteriker ansprechen, Esoteriker, Kartenleger, Life-Coaches. Da, warum? Das sind die Menschen, die, wenn sie dann auf meine Website gehen und meine Brand sehen, ich sagen würde, also die ist ja komplett, die würden sagen, oh, ja, das passt. Das passt zu der Spiritualität dieser
also
Menschen.
Also Zielgruppen. Denke.
Zielgruppen.
Wer ist deine Zielgruppe?
Ich würde jetzt nicht versuchen, Pinterest Marketing oder Ghostwriting für Leute anzubieten, die in Finanzen sind. Ja, die kommen auf meiner Website und ich bin in komplett 19. Jahrhundert Garnitur auf dem Friedhof und sagen, die hatten Schuss.
Und ja, recht haben sie.
Oh, das auch noch dazu. aus der Esoterikbranche. Die Tarotkartenleger, die Healer und Reiki und all das, was in der Spiritualität hat, als Geschäft so gibt. Sie würden dahin gehen, sie gehen dahin und sagen, oh ja, das finde ich cool. She's walking her talk. Sie ist authentisch. Und dann sehen sie, dass ich das wirklich kann. Na, das sind Screenshots von meinen Sachen. Ja, und dann kommen sie. Weil sie sind die richtigen Leute. Also ich spreche nur die an. Und vielleicht kommen auch andere und sagen, okay, ich fand's ja. Ich bin aus dem Finanzamt, finde es trotzdem cool. Und ich glaube, sie können.